Deutschlandfunk Interview.
Es hat in dieser Woche eine interessante Studie gegeben und obwohl sie schon, ich glaube, 2 Tage alt ist, ist es wert, da nochmal drüber nachzudenken. Es geht um die Deutsche Bank. Wenn Sie die Bilanz lesen, auf der einen Seite die Gewinne sehen, auf der anderen Seite die Boni sehen. Tja, da kommen wir zu einem ganz, ganz interessanten Verhältnis. Und das hat Michael Peters von der Finanzwende, einer Organisation, die sich besonders um solche netten Dinge kümmert, untersucht und ist jetzt bei uns am Telefon. Herr Peters, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also, ich will Ihnen jetzt das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Was hat Ihre Bilanzanalyse ergeben? Ich habe ja mein Erstaunen schon ausgedrückt.
Genau, ja, die Deutsche Bank hat in den vergangenen 10 Jahren mehr als 23,5 Milliarden Euro an Boni an Vorstand und Mitarbeitenden gezahlt. Und das ist 3-mal so viel, wie sie in dem Zeitraum an Gewinn erwirtschaftet hat. Das waren 7 Milliarden. Und für uns war das deswegen von Interesse, weil die Banken im März ja massiv gewackelt haben und Credit Suisse zum Beispiel mit Steuergeldern gerettet werden muss. Und die einzige Lösung da ist, dass man mehr eigenes Kapital als Bank aufbaut. Und da sagen die Banken immer, das Geld haben wir nicht. Und deswegen haben wir uns das nochmal angeschaut, was da eigentlich an Boni ausgezahlt worden ist. Und die Eigenkapitalquote bei der Deutschen Bank, die war bei 4,6%. Wenn die Boni nicht ausgeschüttet hätten, dann lägt die bei 6,5%. Und deswegen sagen wir von Finanzwende einfach immer ganz klar, es braucht mindestens 10% Eigenkapital, damit die Banken halbwegs stabil aufgestellt sind.
Ja, vor allen Dingen, weil wir alle wissen, was im Umkehrschluss nämlich passiert. Wenn da irgendwas wackelt, wie es jetzt zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist, dann darf der Steuerzahler, also wir alle dürfen dann heftig in die Tasche packen. Ich rechne das nochmal um, jetzt gebe ich nochmal eine andere Zahl, die ich auch bemerkenswert finde. Es gibt, glaube ich, ungefähr 1000 Menschen innerhalb der Deutschen Bank, die bonusberechtigt sind und die kriegen, wenn wir das dann umrechnen, das ist natürlich nur eine rechnerische Größe, pro Kopf zusätzlich zu ihrem Gehalt, was ja durchaus nicht schlecht sein wird, 581.000 Euro pro Jahr. Das sind die Zahlen und ich meine, wir müssen immer wissen, da ist noch eine Riesenspannbreite. Der Vorstand kriegt ein Vielfaches, andere kriegen dann etwas weniger, aber das ist immer noch mehr als normale Menschen verdienen. Also ich will hier jetzt nicht Kapitalismuskritik auf Billigmethode machen, aber das ist ja schon bemerkenswert, oder?
Ja, absolut. Und man muss sich halt auch immer nochmal klar machen, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was dann irgendwie zu den guten Leistungen motiviert. Ne? Also Boni sind da häufig für kurzfristige Leistungen. Und das haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel die vermeintlichen Top-Banker, die dann irgendwie gehalten werden müssen mit diesen Gehältern, dass die ja auch diejenigen sind, die dann auch ständig Finanzskandale auslösen. Und dass das jetzt nicht unbedingt zu guten Leistungen motiviert, sieht man auch, dass die Deutsche Bank hat halt auch eben in Verlustjahren Boni ausgeschüttet. Und bei der Credit Suisse war es sogar noch krasser. Die haben in den letzten 10 Jahren 32 Milliarden Franken an Boni ausgezahlt und haben aber in denselben 10 Jahren 3 Milliarden Franken Verlust gemacht. Weil das heißt einfach nochmal ganz klar, Boni-Zahlen ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen für Qualität der Mitarbeiter.
Ja, da will ich nochmal drauf eingehen. Das Narrativ, das ist ja das neudeutsche Wort für die Geschichte, die da immer verbreitet wird. Wenn wir das nicht zahlen, dann gehen die guten Leute weg. Was ist denn jetzt bitteschön gut und was ist schlecht? Nach herrschender Lehre ist gut, wenn man Gewinne macht. Wenn man keine Gewinne macht, ist es schlecht. Oder ist die Variante andersrum, wenn die guten Leute weg wären, würden noch mehr Verluste gemacht, ist eine Logik, die ein bisschen schwierig ist, oder?
Genau. Also ich glaube, man muss sich halt irgendwie immer klar machen, dass so Boni halt auf bestimmten Volumina irgendwie berechnet werden von, wie viel hat man gehandelt, wie viel hat man dann irgendwie an bestimmten Stellen an Gewinn erwirtschaftet. Und das kann halt eine super kurzfristige Kennzahl sein. Das kann auch mit sehr viel Risiko verbunden sein. Und ich möchte einfach nochmal ein Beispiel aus der Vergangenheit, von die Älteren werden es noch wissen. Also nach der Finanzkrise gab es einen großen Skandal für einen manipulierten Zinssatz, LIBOR beziehungsweise Euribor. Ja. Und da haben sich im Prinzip ein paar Banker untereinander abgesprochen und haben gesagt, hier, wir antworten immer so und so auf so eine bestimmte Befragung und dann können wir da gleichzeitig noch drauf wetten. Und mit diesen Wetten, mit diesem Skandal, hat praktisch ein Investmentbanker, Christian Bitter, hat bis zu 80 Millionen Euro verdient. Und weil er sozusagen diese illegalen Trades gemacht hat und saß dafür dann nachher auch im Gefängnis. Und das zeigt halt irgendwie nochmal, dass so diese Anreizstruktur da echt verquer ist.
Ja, genau, das ist ja der entscheidende Punkt. Die strukturellen Faktoren, wollen wir da mal drauf kommen. Ihre Analyse ist eindeutig, die Anreizstrukturen sind falsch. Die Banker verteidigen sich ja immer und sagen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir das alles nicht machen, bricht ja alles zusammen. Warum stimmt Ihr Narrativ?
Also ich glaube, da würde ich einfach noch mal so ein bisschen das sagen, was ich gerade gesagt habe. Also im Prinzip das risikohafte Verhalten ist halt das, was belohnt wird. Und das ist ja das, wo wir dann am Ende sehen, dass sozusagen, wenn dann eine Bank ins Krisen gerät, und das tun sie halt eben schnell, wenn sie mit so geringen Eigenkapitalwerten wie 4,6% arbeiten, dann haftet halt wieder die gesamte Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vom Finanzamt halt fordern, dass 10% Eigenkapital muss das einfach das Minimum sein, damit eine Bank halbwegs stabil aufgestellt ist. Und dann können wir ja mal sehen, wenn sie diese 10% erreichen, dann würden sie bestimmt auch wieder weiter ausschütten.
Der andere Punkt ist natürlich dann too big to fail. Das heißt, das ist deshalb besonders problematisch, weil natürlich diese Banken und die Deutsche dann ganz vorne in Deutschland natürlich so groß sind, dass, wenn sie denn in Schwierigkeiten geraten, das gesamte Wirtschaftssystem wankt, weil sie eben so groß sind. Da wird dann der Schuh draus und da kommt dann die Erpressung her, oder?
Ja, die Krise im März, die hat einfach nochmal gezeigt, dass die aktuellen Bankenregeln nicht ausreichen. Also die Schweizer Finanzministerin hat ja nach der Credit Suisse-Geschichte ganz offen zugegeben und gesagt, dass die Pläne zur Abwicklung von Großbanken einfach nicht funktionieren. Also diese ganze Idee, die man sich danach 2008 überlegt hat, funktioniert nicht. Banken sind immer noch too big to fail. Und wir müssen leider feststellen, dass es eigentlich kaum Politiker gibt, die das irgendwie ernsthaft ändern möchten. Und gerade deshalb haben wir mit Finanzwende auch nochmal eine Kampagne gestartet, um Finanzminister Lindner daran zu erinnern, dass es beim Thema Finanzstabilität noch eine ganze Menge zu tun gibt und dass es da eben auch noch Versprechen aus 2008 gibt, die einzulösen gilt.
Jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich die spannende Frage, wie kommt denn das eigentlich? Das heißt, die Manager sind offensichtlich so stark in der verfassten Wirtschaftsordnung, in der wir leben, ich könnte auch sagen, im Managerkapitalismus, in dem wir leben, ja, dass sie das durchsetzen. Das heißt, das geht gegen die Eigentümer, denn die Eigentümer haben weniger bekommen als die Manager. Das ist klar, wenn die Gewinne ungefähr ein Drittel der Boni entsprechen, dann ist eindeutig, dass die Eigentümer, die ja das Geld geben, damit das Geschäft stattfinden kann, da nicht sind. Die Manager, haben sie zu viel Macht in diesem, ich nenne es nochmal, Managerkapitalismus?
Also tatsächlich sehen wir das ja jetzt auch in anderen Bereichen. Also wenn wir jetzt mal kurz von den Banken weiterschauen, die Schere geht da immer weiter auseinander. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal die DAX 30 damals genauer angeschaut. Da war auch der Konzern Linde noch ein Teil davon. Und der Vorstandschef hat in 2020 damals das 245-fache des Durchschnittsgehalts verdient. Und das ist einfach absolut absurd. Aber wenn man dann wieder in so einen Krisenfall kommt und es dann darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann hört man meistens recht wenig vom Management.
Ja, nehmen wir Volkswagen. Ich meine, Herr Winterkorn hat 16 Millionen bekommen und hat den größten Skandal gemacht. Ich weiß nicht, ob 30 Milliarden überhaupt reicht, was er als Schaden angerichtet hat. Was hat der Mann bisher bezahlt?
Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen, aber wenn wir da jetzt wieder auf die Banken gucken würden, dann sehen wir da halt eben auch, dass das für uns als Gesellschaft besonders teuer ist, ne? Wenn halt so eine Bank oder auch ein anderer Konzern halt irgendwie ins Wackeln gerät, weil sie nicht gut kapitalisiert sind, dann müssen wir als Gesellschaft nachher mit Steuergeldern wieder zahlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es da mindestens 10% ungewichtetes Eigenkapital gibt, damit die Banken eben nicht bei der kleinsten Krise wieder umkippen. Und nur so können wir dafür sorgen, dass es nicht mehr heißt, dass Gewinne da privatisiert werden und Verluste sozialisiert.
Michael Peters, heute Morgen mit einem Plädoyer, was am Ende der Gesellschaft helfen könnte. Danke dafür. Einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Danke. Tschüss.